Wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Heute in den heiligen Hallen der Podcast-Schmiederei sind mal wieder ich, Justin Hombach, mein Podcast-Kollege, der
Fabian Ratzak.
Und zu Gast haben wir heute mal wieder dabei. Ihr kennt ihn alle unter der Folge, wie man emotionsvoll spielt. Ihr kennt ihn unter der ersten Quiz-Sendung als der große Gewinner der Herzen. Wir haben dabei Michi Wagner.
Ich fühle mich sehr, sehr geehrt. Hallo.
Hi, grüß dich, Michi. Ja, schön, dich wieder mit dabei zu haben. Fabian, worüber reden wir heute?
Wir werden heute reden über Groove, Timing und Banderfahrung, beziehungsweise das heißt Banderfahrung, sondern wie man das halt so im Bandkontext sieht und lebt quasi.
Genau, Groove, Timing, da haben wir uns ja die absolute Groove-Maschine dazu eingeholt. Jemand, der, hast ja auch deinen Jamtrack Central Kurs, heißt doch auch irgendwie Groove oder sowas.
Es ist ein riesen Bestandteil davon, ja.
Ja, genau. Also Groove, sehr, sehr wichtig in seinem Spiel, da passt der Michi perfekt rein. Und da kommen wir natürlich auch zu meiner ersten Frage an Michi oder auch vielleicht an den Fabian. Groove, Timing, ist das etwas, das hat man oder hat man nicht? Oder kann das jeder sich antrainieren?
Also ich fange einfach mal an und ja, sage aus eigener Erfahrung, man kann sich, also Timing ist was, das kann man sich definitiv antrainieren. Und das weiß ich, weil ich es nämlich gemacht habe. Ich dachte ganz früher immer von mir selber, ich hätte hervorragenden Groove und hervorragendes Timing so von Natur aus. Bis ich dann an die Uni gekommen bin und zum ersten Mal so richtige Klickübungen machen musste und ich dann gemerkt habe, ich habe überhaupt kein Timing. Also doch, im Solospiel hatte ich ein gutes Timing, weil ich einfach mega viel das einfach gemacht habe. Mhm. Aber wenn es um Rhythmus ging, da war ich meilenweit neben der Time. Und mit ganz viel Blut, Schweiß und Tränen habe ich das dann nachgeübt. Und mit viel Hilfe von meinem Dozenten, dem Peter Wölpel, der das auch für die Prüfungen dann abverlangt hat. Aber ich kann
war
auch...
War das, als du in Bayern an der, wie hieß die nochmal, die Uni?
In Dinkelsbühl.
Genau, in Dinkelsbühl warst du ja mal. Genau,
in Dinkelsbühl bin ich ins kalte Wasser geschmissen worden. Ich bin hin und dachte mir, hier im ersten Semester lernt man sicher irgendwie die geilsten Van Halen-Licks von 1979 bis 89. weit gefehlt. Das erste Semester bestand eigentlich nur aus Metronomübungen, von denen ich später gerne noch ein bisschen mehr erzählen kann.
Unbedingt.
Weil der Peter einer war, der... für den die absolute Grundlage war, dass jeder Gitarrist ein gutes Timing hat und jede Gitarristin natürlich. Und die wenigsten Gitarristen haben es. Die meisten spielen mega weit vorm Klick. Mhm. So auch ich. Und das war dann eine sehr ernüchternde Phase, als ich erstmal gemerkt habe, wie weit daneben ich die ganze Zeit war.
Mhm. Ja, Fabian, hast du auch mal so ein Erlebnis
gehabt? Ja, tatsächlich.
Wo du gedacht hattest,
da mein Timing. Auf jeden Fall. Ähnliche Erfahrung. Zu Hause haben früher immer alleine gespielt und ja, geil, passt schon, alles geil. Und ich bin sowieso der Geilste, wie das jeder denkt, so mit 16, 17. Und dann kommt die erste Banderfahrung, dann weiß ich noch, wie der Schlagzeuger irgendwann mal sagte, ja, spielt zwar gut, aber spiel doch mal ein bisschen grooviger und so. Und dann denke ich mir, was will der von mir? So, und dann setzt du dich einfach damit auseinander, dann hörst du die Aufnahmen an. Und ich finde sowieso am wichtigsten, einfach extrem viel Musik hören, versuchen mit Metronom zu arbeiten und mit guten Leuten zusammenzuspielen, ist schon eine Menge wert. Wenn du gute Bands hast, erfahrene Bands oder erfahrene Musiker, mit denen spielen kannst, hilft das enorm. Ja. Mhm. Also um da erstmal so ein bisschen reinzuschnuppern. Timing, das sind Dinge, die kann man immer, an denen sollte man auch immer arbeiten, finde ich. Ja.
Mhm. Das stimmt sehr wohl. Gerade der Punkt mit dem Metronom, da wollen wir auf alle Fälle später mal reingehen, weil es herrscht ja auch so ein bisschen der Irrglaube, dass wenn man mit Metronom übt, dass man dann halt stiff wird und dass man dann halt, ich sag mal, unnatürlich wird, angespannt, dass das halt dann eben nicht mehr groovt, sobald man mit dem Metronom übt. Aber ich glaube, wir haben hier Pädagogen bei uns, die dem widersprechen würden und da werden wir später auf alle Fälle auch nochmal hereinkommen, um uns ein bisschen nochmal anzuschauen, wie kann man eigentlich eben seinen Groove und sein Timing für sich alleine sowie auch in der Band, sage ich mal, zu verbessern oder zu aufzubauen, genau. Aber mal so gefragt, Michi, an dich, was ist eigentlich oder wie würdest du eigentlich guten Groove definieren? Wenn ich jetzt jemand fragen würde, sag mal, Herr Wagner, was ist eigentlich, Professor Wagner, was ist eigentlich guter Groove? Was versteht man eigentlich unter einem guten Groove haben? Wie würdest du sowas definieren?
Ich glaube, da hätte ich erstmal eine ganz unromantische Definition. Und zwar, erstmal ist es relativ präzise auf die Time zu spielen, also auf den Grid, aufs Metrum. Weil das ist die Grundlage dafür, dass du das dann mit Feeling versehen kannst. Also, dass du dich dann bewusst dafür entscheiden kannst, es nach vorne und nach hinten zu schieben. Du kannst natürlich, wie bei allen Sachen im Leben, da gibt es auch komplette Naturals, die einen unglaublichen Groove haben, die nie dafür geübt haben. Aber wenn du jetzt jemand bist, der das aktiv angehen möchte, dann würde ich einfach völlig unromantisch sagen, übe erstmal so präzise, wie du kannst, auf ein festes Grid zu spielen. Weil dann hast du die Freiheit zu entscheiden, ob du noch das Feeling nach vorne oder nach hinten mit einbringen kannst. Und guter Groove ist dann eben diese Entscheidungsgewalt über das Timing von deinem Spiel, anstatt rumzueiern.
Ja, absolut.
Fabian, willst du was dazu fügen?
Ja, ich würde auch sagen, das würde ich auch jedem erstmal empfehlen, tatsächlich einfach so gut wie möglich, so genau wie möglich zu spielen. Und hinterher ist ja wie bei allen Dingen so, wenn du etwas neu anfängst, sagen wir, Timing ist deine Schwäche oder du willst daran arbeiten, am Anfang fällt dir das schwer, du bist sehr versteift und guckst halt, ich beobachte das bei Schülern, wie sehr die versuchen, genau hinzuhören, genau drinnen zu sein. Und da merkst du halt, okay, da fehlt halt dieses Natürliche. So, und das kommt dann aber, wenn du nicht mehr drüber nachdenken musst, wie bei allen Dingen. Und dann fängt an, dein Timing erst so richtig zu wachsen. So ist meine Erfahrung auch. Ne? Am Anfang bist du noch konzentriert, versuchst das alles erstmal gut zu machen. Und irgendwann, wenn du nicht mehr drüber nachdenken musst, dann fängst du an, damit zu spielen. Mhm. Ja, so würde ich das sehen.
Ich würde ganz kurz mal gerne auf den Punkt dieses Natural draufgehen, dass jemand sowas von natürlich aus hat. Weil ich, da hatten wir auch schon mal in der Podcast-Folge drüber gesprochen, als wir über Talent geredet hatten, so ein bisschen manchmal den Glaube oder das schwierig finde, den Gedanken, Menschen haben das einfach so. Ich versuche da immer auch einen gewissen Konsens oder auch eine gewisse Analyse herauszufinden, warum jemand zum Beispiel es einfacher hat mit Timing als andere zum Beispiel. Und ich habe für mich zum Beispiel, jetzt auch, als ich über die Folge nachgedacht habe, mal herausgefunden oder gemerkt, als ich noch viele Anfänger unterrichtet habe, dass es zum Beispiel einen sehr großen Unterschied gibt von Menschen, die Punkt A, viel Musik gehört haben, aber auch vor allem, und das fand ich sehr interessant, sich irgendwie in ihrem Leben schon mal zu Musik bewegt haben. Das ist, glaube ich, für Timing und auch ein Groove-Gefühl am Instrument ein ganz interessanter Punkt. Weil wenn du jemanden vor dir hast, der noch nie richtig geklatscht hat in einem Rhythmus oder der noch nie getanzt hat oder solche Sachen, da hatte ich auch schon alte Herren mit 40, 50 Jahren, die noch nie einen Tanzkurs belegt hatten, den ich erstmal gezeigt habe, wie man...
40, ach, du bist ja auch schon 40. Bald. Alte Herren, geil. Upsi.
Entschuldigung. Ja, du musst es irgendwann mal akzeptieren. Deine Zeit, dein Timing abgelaufen. Ist gekommen, Fabian. Ja, das Timing ist da. Nee, aber dass ich dann zum Beispiel, als ich gemerkt habe, okay, da muss man am Timing arbeiten, halt auch mal wirklich ganz, ganz tief zurückgegangen bin und einfach mal den Leuten gezeigt habe, wie sie mit einem Fuß mitwippen, wie sie vielleicht mit dem Kopf mal mitwippen. Wenn sowas von vornherein irgendwie auch nicht da ist. Ich habe das Gefühl, da fängt schon sehr, sehr viel auch in den Kinderschuhen an. Ob du dich als Kind zur Musik bewegt hast, ob du getanzt hast, ob du geklatscht hast, solche Sachen. Ich glaube, das würde sich sehr stark auf Timing auch, ich sag mal, auf das spätere Timing auswirken. Würdet ihr dem so zustimmen oder habt ihr da noch andere Sachen, die euch da an Erfahrung aufgefallen sind?
Da würde ich zu 100% zustimmen. Derjenige, also ich habe einen guten Freund von mir, den Patrick Zech, der für mich so der größte Natural ist, was Timing an der Gitarre angeht. Den habe ich damals auch in Dinkelsbühl kennengelernt und der hat so präzise gespielt, du hast seine Schläge gesehen in so einem Logic-Projekt, hast hingezoomt, dann war es genau auf dem Grid, hast noch weiter hingezoomt und war immer noch auf dem Grid. Also es war unglaublich und ich war auch sehr, sehr neidisch auf sein Können. Und der hat aber, glaube ich, sehr früh in der Kindheit schon am Schlagzeug angefangen und hat zu Funk gespielt und zu aller möglichen Musik. Also Natural ist da vielleicht nicht ganz die richtige Bezeichnung, auch wenn natürlich ein Naturtalent dazu gehört, dass du dich als Kind schon irgendwie ans Schlagzeug setzt und da einen halbwegs guten Groove rausbringst.
Ich glaube auch, dass wenn du, wo du gerade gesagt hast, dass der schon früh angefangen hat, Musik zu machen, es war ja mit Sicherheit nicht am Anfang so, dass alles perfekt ist, wie bei allen Dingen, sondern es ist die Wiederholung, du hast den Spaß dran und du lässt dich halt drauf ein. Ich glaube, ich finde das der wichtigste Punkt, dass du dich drauf einlässt. Weil das beobachte ich auch, ich habe es heute noch gehabt im Unterricht, okay, spiel das, spiel dies, und dann hat er das gespielt, den Song auch mitgespielt, und dann habe ich ihn gefilmt, beziehungsweise haben sie Skype gemacht, und hat er sich das angeguckt und hat er gesehen oder gehört, okay, das passt nicht. So, warum passt es denn nicht? Ja, sing doch mal die Melodie oder klatsch die mal. Kann ich nicht. Ja, das ist doch schon der erste Teil, wo man dann drüber nachdenken sollte, okay, versuchst erstmal zu zählen oder versuchst zu klatschen, versuch deinen Fuß im Takt zu bewegen. Und da muss man halt noch weiter zurückgehen, bis du erstmal nur die Viertel lernst.
Voll, richtig, voll. Ne?
Ja. Ich habe oft das Gefühl, vielen fehlt dieser innere Puls. Und genau. Dieser innere Puls ist, glaube ich, sehr wichtig, um gewissen Anker zu bekommen für gewisse Timing-Sachen. Einfach, dass sie die Möglichkeit haben, einen inneren Puls zu spüren in den Vierteln, wie ein Beat zu fühlen oder wie halt ein Metronom zu fühlen, aber dann dazu parallel halt eine Achtelmelodie zu spielen oder sonstige Sachen. Deswegen, als ich mit Kindern unterrichtet habe, auch sehr früh, immer zum Leid der Kinder und auch zum Leid anderen Gitarrenlehrer, weil es machen sehr wenige, mit Zählen angefangen habe. Ich habe sehr früh ihnen versucht zu zeigen, spiel die Melodie und versuch mal dabei zu zählen. Das ist natürlich für ein Kind auch erstmal relativ schwierig, diese zwei Dinge gleichzeitig zu machen. Und das ist vielleicht auch, glaube ich, der Grund, warum ich die Erfahrung gemacht habe, dass viele, klar, also Gitarrenlehrer das auch erstmal weglassen. Weil klar, natürlich, das Kind soll auch erstmal spielen und alles. Aber ich habe auch sehr viele Kinder übernommen, damals in meiner Zeit, wo ich gemerkt habe, die spielen jetzt seit 3-4 Jahren und könnten vom Rhythmusgefühl auch schon deutlich weiter sein, aber haben halt nie gelernt zu zählen und haben jetzt eine große Schwierigkeit, mal eine Melodie zu spielen und dazu zu zählen. Wie siehst du das, Michi, mit dem Zählen, dem Zählen zu Musik?
Da wollte ich auch gerade einhaken, weil ich bin ein entsetzlicher Zähler. Also ich kann nicht spielen und gleichzeitig zählen. Und wenn ich spiele, dann muss ich auch erstmal lang überlegen, wenn mich jemand fragt, auf welche Zählzeit irgendwas kommt. Also ich komme ja, habe das immer übers Feeling eigentlich gemacht und hab's mit Pattern sozusagen geübt, also von Riffs, die ich gern gespielt und gehört habe, und habe einfach nur versucht, die dann möglichst präzise auf die Time zu bekommen. Aber ich habe es nie in dem Sinne ausgezählt, weil da geht's ja weniger drum. Also die Zählzeit ist ja relativ klar vom Gefühl her. Und dann geht's ja eher so um die Mikro-Time, dass das halt möglichst gut in diesem Groove drin liegt. Womit ich überhaupt nicht in Abrede stellen will, dass Zählen üben was sehr, sehr Sinnvolles ist. Nur da war ich immer sehr, sehr schlecht.
Ich weiß nicht, ob das bei den Kindern daran liegt, dass das da schon, dass eben dieses die Zählzeit so klar ist. Ich kann mir nämlich gut vorstellen, dass vor allem bei Kindern...
Die zählen ja weiter immer.
4, 5, 6... Dass zum Beispiel halt eben, die das auch brauchen, um eine gewisse Zählzeit sich auch erstmal klar zu machen, um erstmal noch ein Gefühl dafür zu bekommen. Ja. Was zum Beispiel der Klassiker, wenn man Kinder unterrichtet, der Fabian kennt das bestimmt, der Michi wahrscheinlich auch, ist der Dreivierteltakt, der immer ein Viervierteltakt ist. Weil die Kinder immer zählen, 1, 2, 3.
1, 2. Ja, geil. Ja,
voll.
Klassiker.
Voll. Wir haben das damals, also in der Pop-Akademie, da hatten wir sogar einen Kurs namens Buddy Percussion, wo du quasi die Bassdrum mit deinen Füßen gemacht hast und dann einen Groove drüber geklatscht hast. Und das war für mich immer der Ansatz, den ich gewählt habe, wenn ich jetzt mal Kindern ein Rhythmusgefühl beibringen wollte. Einfach Viertel mit den Füßen und dann je nach Könnensgrad halt mehr oder weniger komplexe Patterns drüber klatschen. Also natürlich muss man bei den meisten erstmal mit den Vierteln anfangen, Achteln und wo ich immer stolz war, wenn ich es geschafft habe, dass jemand eine Klave klatschen kann. Mhm. Also immer die 3-2-Klave. 1, 2, 3, 4.
Schön versetzt jetzt über Skype. Ja,
bei mir war es Folter. Ja, das stimmt. Ich habe das Gefühl, mit Zählen, jetzt mit der Zählen-Methode, ich glaube, das Wichtigste oder das Grundlegendste ist erstmal, dass man einen inneren Puls eben irgendwo hat. Und ganz egal, wie das ist, ob das mit den Füßen ist oder ob das mit der Hand oder mit irgendwas. Schlagzeuger bewegen sich ja auch beim Schlagzeugspielen. Die sitzen ja auch nicht so da ganz steif und machen einfach, sondern da ist ja auch eine gewisse Form von Tanz, von Bewegung ja drin. Und ich sag mal jetzt, Saxophonisten oder Sänger können ja jetzt auch nicht zählen beim Spielen. Das ist ja rein physikalisch nicht möglich.
Ja.
Also zumindest nicht laut zählen. Ich habe das Gefühl, bei dem Lautzählen, was noch mit dazu kommt, gerade für Anfänger ist eine gewisse Form von Kontrolle. Weil ja, viele haben zum Beispiel die Möglichkeit oder fühlen einen inneren Puls, aber verlieren zum Beispiel schnell, wo die Eins ist. Ja. Oder wissen nicht genau, wo sie jetzt sind, so vom wo sie jetzt im Grid sind. Also genau, eigentlich kann man zusammenfassen mit, die verlieren eine Eins. Und das kann sich halt dann doch ganz schnell auch widerschlagen beim Zusammenspiel. Da habe ich zum Beispiel eine Erfahrung mal gemacht. Ich habe mal in der Metalband gespielt mit einem Schlagzeuger zusammen. Und ich muss dazu sagen, ich habe jahrelang immer mit sauguten Schlagzeugern gespielt. Auch alles Leute, die auch dann studiert haben und Profimusiker geworden sind und alles. Also ich hatte echt das Privileg, dass ich, glaube ich, seltenst mit einem, ich sag mal, Amateur-Schlagzeuger gespielt habe. Und das war das erste Mal, dass ich wirklich so einen Amateur-Schlagzeuger hatte. Und da habe ich das auch mal gemerkt, wie schwierig das sein kann. Weil der hatte zwar ein Metronom auf den Ohren, aber hat sich zum Beispiel keine Eins gesetzt oder so. Was bei dem immer passiert ist, der hat entweder eine Viertel verschlungen im Beat oder im Fill eine Viertel dazu getan und hat das aber nicht gemerkt, weil er keine Eins auf den Ohren hatte. So. Und ich war dann der Erste in der Band, weil es war eine sehr amateurhafte Band, so dass ich dann gedacht habe, Moment mal, irgendwas stimmt hier nicht. Deswegen, und dann nochmal darauf zurückzukommen, ich zum Beispiel das mit dem Zählen da ganz bei Kindern ganz praktisch finde, weil denen manchmal auch einfach das Bewusstsein für, wo es eigentlich eine Eins fehlt, so. Und das muss man auch oft einfach trainieren, auch so ein bisschen, weil da ist ja auch der Schwerpunkt
ganz. Sehr
oft.
Gut gesagt.
Der Eins nur auf der Drei haben wir den Schwerpunkt
hier. Super, super wichtiger, super, super wichtiger Aspekt. Du musst wirklich dieses Gefühl entwickeln für einen Takt und für einen Backbeat. Das ist die Grundlage, worauf du dann auch komplexere Patterns erstmal aufbauen kannst.
Ja, die Basics, wie bei allen Dingen. Das sind die Basics,
auf die es ankommt. Man muss ja auch dazu sagen, selbst wenn man nie irgendeine komplexe Musik spielt, dann ist es auch schon eine Lebensaufgabe, gute Achtel zu spielen gute Viertel. Also wenn ich heute Achtel mit der Gitarre aufnehme, so die typischen Rockgitarren-Achtel, und ich höre mir meine Spur so solo an, dann eiert das für meine Ohren immer noch. Aber es eiert halt so, dass man es nicht mehr merkt, wenn Schlagzeug und Bass dazu kommt. Aber ich kann auch nach Jahren der Übung noch keine perfekten Achtel spielen.
Und das ist echt tricky. Da wird gerne immer so, ja, ist doch easy, hier nur Achtel und hin und her. Ja, von wegen, im Gegenteil. Weil gerade die einfachen Dinge, wenn du die in der Band spielst und die sitzen nicht, dann klingen die nämlich fürchterlich.
So ist es. Ja. Genau grad so ist es.
Gerade bei Bassisten habe ich das oft auch mitbekommen, dass das da halt eben auch sehr wichtig ist. Man sich da immer drüber lustig macht, die spielen nur Achteln, aber spielen halt erstmal so die Achteln.
Nur in Anführungszeichen. Ja. Ich meine, eins meiner größten Vorbilder ist ja Malcolm Young von AC/DC. Wir wissen es alle, ich komm in jeder Podcast-Folge einmal mit AC/DC daher.
Aber ja, ich mit Petrucci.
Genau, aber dieses Mikro-Timing in der Rhythmusgitarre ist halt der Grund, warum er einer der größten ist.
Ja, also, absolut.
Du hörst dir eine Solospur an, die gibt's auch auf YouTube, kann ich sehr empfehlen, eine Solospur von Malcolm Young mal anzuhören. Das, wie das sitzt, oder zum Beispiel auch Eddie Van Halen klingt unter anderem deswegen so großartig, weil dieses Timing so unglaublich drauf ist, also nicht drauf im Sinne von präzise, sondern in sich stimmig ist. Und das ist so auch mein Lebensziel, so ein natürlich fließendes Timing zu haben.
Das ist das Entscheidende, genau. Und ich glaube, dass dieses perfekt metrische mit dem Metronom halt nicht genau das ist, was das wirklich perfekte Timing ist, sondern es ist halt immer so ein bisschen schwierig, ne?
Das ist wie. Also ich glaube, da kommt dann halt der Begriff Groove oder in dieses In the Pocket Spielen mit dazu, dass man halt auch sieht, okay, das Timing ist jetzt vielleicht nicht auf dem Grid von der kompletten Band, aber in sich als Band zusammen funktioniert das so gut, dass ich sag mal, das eben als extrem groovy rüberkommt. Und da kommen wir dann auch schon wieder dann direkt zum Punkt mal. Gehen wir mal auf dieses Bandspielen miteinander ein.
Voll.
Wie entwickelt sich das? Wie entwickelt sich das, dass eine Band besser groovt und zusammenspielt? Ich glaube, Michi, da hast du eine ganz interessante Story mit irgendeinem Bandauftritt, wo danach dir mal gesagt worden ist, ihr groovt gar nicht und ihr euch dann als Band mal zusammen hingehockt hattet. Und da hast du mal was erzählt in einem Podcast, meine ich.
Krass, dass du dich daran noch erinnerst. Ja, das war eine der ersten ernüchternden Erfahrungen. Wir waren, glaube ich, 16, also gerade erst angefangen, so die ersten Auftritte. Und danach ist ein uns wohlgesonnener und sehr geschätzter älterer Musikerkollege hergekommen und hat halt Ich meine, ja, es war alles geil und so, aber ihr, Leute, ihr groovt halt nicht. Und wir dachten natürlich, weil das hat sich ja super geil angefühlt, du spielst mit der ganzen Band und zwei Gitarren und es ballert. Aber dann haben wir uns das doch zu Herzen genommen. Wir waren Gott sei Dank sehr oder sehr, sehr, sehr kritikfähig und haben uns das im Proberaum mal angehört. Und er hatte total recht. Wir haben rumgeeiert wie die Sau. Und wir haben uns dann da hingearbeitet. Wir haben tatsächlich sogar Band-Metronom-Übungen gemacht. Also den Klick auf die PA gelegt. Wir hatten, also an In-Ear war ja damals noch nicht zu denken, aber Klick auf die PA gelegt und dann versucht einfach mal die Time zu halten. Dann, was haben wir noch gemacht? Genau, wir haben mega viel Zeit reingesteckt, dann Riffs einfach rund zu spielen. Also ewig lang einen Songpart spielen, den aufzunehmen, dann wieder anhören, dann nochmal spielen, das Feeling ändern. Also es war unglaublich zeitaufwendig. Im Nachhinein muss ich sagen, hätten wir wahrscheinlich mehr davon profitiert, wenn jeder sich zu Hause hingesetzt hat und dort erstmal individuell seine Hausaufgaben gemacht hätte, weil dann spielst du auch als Band viel einfacher zusammen. Weil ihr kennt es ja sicher, wenn man heutzutage quasi als Profimusiker mit anderen Profimusikern sich in einen Proberaum stellt und Songs spielt, dann und der Drummer einen Klick auf dem Ohr hat, dann ist ja das Timing eigentlich nie ein Problem mit einer Band, weil halt jeder individuell schon sehr, sehr gutes Timing hat. Ja.
Also ich finde, das ist aber auch nicht verkehrt, sowas als Band zu machen. Ich habe auch so ein bisschen die Erfahrung gemacht oder mache das auch gerne mit Bands auch jetzt noch, dass ich mich teilweise halt hinsetze mit denen ganz explizite Dinge auf Timing mal überprüfe und übe. Aber klar kann man sich auch vieles zu Hause drauf schaffen, aber ich finde zum einen festigt das so ein Bandgefühl auch nochmal, so dieses Zusammenspiel und halt man leidet quasi gemeinsam. Ja. Und man leidet und du kannst kontrollieren, dass es in dem Moment auch jeder macht und nicht irgendjemand sagt, oh, ich habe zu Hause aber geübt, ja, genau. Zu Hause hat es funktioniert.
Ja, voll,
so.
Ihr seid schuld.
Ja, genau.
Genau. Und dazu kommt noch, dass das Band-Feeling ja abweichen kann von einem präzisen Feeling. Ja. Das ist ja sogar sehr, sehr gewünscht. Das wollte ich vorher noch dazu erwähnen. Noch ein letztes AC/DC-Beispiel, okay? Ja. Weil ich habe erst letztens die Back in Black mal unter Timing-Aspekt gehört und ihr glaubt nicht, wie diese Band eiert. Also jeder denkt, das ist total tight. Aber ist es gar nicht. Also die Drums ändern die ganze Zeit das Feeling. Manche Songs sind sogar in 2 bis 3 verschiedene Tempi, wo das Intro langsamer ist als die Strophe. Aber das klingt halt so unglaublich richtig und tight alles. Und das ist dann dieses Band-Feeling, das du, glaube ich, nur im Proberaum kriegst
organisch
und nicht allein
zu
Hause. Genau.
Organisch ist ein guter Punkt. Gerade auch eben, dass mal gewisse Teile ein bisschen langsamer und ein bisschen schneller sind. Das kann ja auch nochmal zu einer gewissen Dynamik hinzuführen. Dass man halt eben dort, ich meine, muss ja nicht sein, dass das 10, 15, das sind vielleicht mal 2, 3 BPM, aber subtil ist das schon auch auf eine gewisse Art und Weise hörbar, dass man merkt, okay, so eine Strophe ein bisschen langsamer, der Refrain 2, 3 BPM ein bisschen schneller, alles, und das ist natürlich nicht ausgecheckt mit, ja, wir machen jetzt wirklich die Strophe in 177 und dann den Refrain in 179, sondern das ist halt da wirklich dann eine organische Gefühlssache von denen wahrscheinlich. Also ich würde jetzt AC/DC nicht einschätzen, dass
die... Aber da sind wir bei dem Punkt, bei AC/DC, weil die sich halt im Proberaum Die spielen und zusammen wachsen die und das Rumgeeiere von dem einen ergänzt das Rumgeeiere von dem anderen und so werden die quasi wie eine Person, wenn du so willst.
Ja.
Und das passt einfach
zusammen. Ja, das ist auch etwas, wo ich sagen würde, da hatten wir auch schon mal in der Folge drüber gesprochen, wo eine Amateurband teilweise tighter klingen kann als eine Profimusikerband zusammen, weil die Profimusiker halt eben ganz schnell auch sagen, ach, wir brauchen nicht so viel Proben, das macht jeder zu Hause und dann geht das schon irgendwie und dann klingt das aber auch oft manchmal nur schon irgendwie, weil das darf man nicht unterschätzen, das auch zusammenspielen, wie wichtig das ist.
Total, also ich glaube, wenn du eine Band aus hervorragenden Klickspielern hast, dann werden die kein Problem haben, super geradeaus auf dem Grid zu spielen. Aber wenn du eine Band mit einem gewissen Feeling willst, dann führt ums Proben wirklich nichts herum.
Ja. Und auch als Profimusiker, es gibt auch immer wieder Situationen, wo du auch selber vielleicht auch oft genug denkst, oh, das war jetzt eigentlich tight. Und dann hörst du dir auch selbst als Profimusiker manchmal die Aufnahmen von der Band Probe an und denkst dir, es gibt ja auch viele Dinge, und das ist halt der Punkt, es gibt viele Dinge, die wir ja auch nicht mitbekommen während dem Spielen. So, deswegen ja Aufnehmen auch so wichtig ist.
Und gerade bei Timing, weil Timing ist der Aspekt, wo man sich am besten selber bescheißen kann. Also ja, es ist, gerade wenn du allein zu Hause auf einen Klick übst, der ist ja, wenn das ein normaler Klick ist, 1, 2, 2, 3, 4, dann ist der ja so intuitiv, dass du total um den Klick rumeiern kannst, aber trotzdem den Eindruck hast, du wärst total drauf, weil du findest ja immer wieder die Eins. Das heißt, ich glaube, wenn jetzt jemand von diesem Podcast inspiriert mit Timing üben anfangen will, ist der erste Schritt wirklich einfach mal zum Klick aufnehmen und sich das anhören.
Ja. Und was dann in einem Bandkontext auch noch mit dazu kommt, ist, dass ja jeder auf einmal eine Fehlerquelle, eine potenzielle sein kann und nicht nur du. Wenn du mit einem Timing oder zu einem Backing-Track spielst, bist ja du die Fehlerquelle, weil du bist der da auch gar nicht zuspielt. Das ist mir mal aufgefallen. Ich habe vor anderthalb Jahren damals angefangen, Dream Theater Coverband ins Leben zu rufen. Der ist jetzt wegen Corona leider ein bisschen auseinandergegangen. Mal gucken, ob daraus noch was wird. Aber wir haben ewig für...
Bist du Fan? Ich wusste das gar nicht.
Ich kenne die eigentlich auch gar nicht. Dream Theater, wer ist das? Habe ich mir mal angehört. Hätt's fand ich easy. War mir zu einfach. Nee, aber wir haben für Pull Me Under, was echt mit einer der einfachsten Songs von Dream Theater ist, haben wir als Band extrem lange gebraucht. Und auch ich hatte meine Timing-Probleme an Stellen, wo wenn du zu einem Backing-Track zuspielst, oder zu einer Aufnahme, dann darf man nicht vergessen, dann ist da halt auch sind da auch Leute auf der Aufnahme, die dich wieder einfangen, wenn du mal kurz rausfliegst. Aber vielleicht in der Bandprobe, wenn du mal kurz rausfliegst, dann wirkt sich das auf den Schlagzeuger aus und das auf den Bassisten und dann fliegen auf einmal ganz schnell alle raus. Und das hat mir zum Beispiel auch nochmal vor dieser Band, die ich nicht kenne, Dream Theater, keine Ahnung, wer das ist, auch nochmal sehr viel neuen Respekt gegeben, weil ich mir gedacht habe, krass, okay, das sind echt als Bandgefüge so schwierige Stellen teil zu spielen und auch dennoch locker und natürlich zu spielen und auch vor allem live zu spielen, wo man ja nochmals angespannter ist. Das unterschätzt man, wenn man einfach nur zu der Aufnahme, wenn man nur zu Hause hockt, wie ich es jahrelang gemacht habe, und halt quasi nur zu der Aufnahme spielt. So, das unterschätzt man schnell.
Ja. Definitiv. Ja, es ist ja wirklich so. Vor allem ist es auch eine andere Umgebung. Zu Hause bist du gemütlich auf deinem Stuhl. Du hast deinen Laptop an oder deinen Rechner an, sitzt da, trinkst deinen Kaffee und spielst gemütlich. Ach ja, alles easy. Und im Proberaum ist alles anders. Du hast noch drei, vier andere Leute, die dabei sind. Du hast einen Raum. Dein Sound ist vielleicht jetzt nicht so perfekt abgemischt, sondern es kratzt vielleicht ein bisschen oder bist zu laut, bist zu leise, irgendwas nervt, du hast Nachbarproberäume, die noch laut mitschallen und das sind alles Dinge, die kannst du zu Hause nicht üben einfach. Das wird echt unterschätzt.
Trotzdem hilft dir natürlich wahnsinnig, wenn du schon zu Hause ein super Gespür und ein Feeling für die Time hast, weil dann kannst du auch in der Probe schnell analysieren, oh, ist jetzt der Drummer zu früh, ist der Bassist zu spät, so dann hast du ganz schnell auch so Fehlerquellen ausgemacht und kannst dann mit deinen Leuten umso schneller dran arbeiten.
Und du kannst vor allem, es gibt immer etwas, das nenne ich so der innere Zuhörer. Du kannst mehr auf dich selber konzentrieren so ein bisschen, kannst dich auch ein bisschen abspalten von anderen Musikern. Das kann problematisch sein. Man sollte schon versuchen, natürlich die Ohren offen zu haben und auch mit anderen Musikern zu spielen. Aber in der Situation jetzt zum Beispiel, in zwei Situationen, zum Beispiel jemand verspielt sich gerade, dass du nicht auch komplett rausfliegst. Dafür ist es wichtig, auch so einen inneren Anker zu haben und so einen inneren Puls.
Yes.
Ja, Fabian, kurz
den Finger
aufgehoben wie in der Schule.
Was ich versuche, oder versucht habe, jetzt haben wir schon ewig nicht mehr geprobt. Ich versuche quasi, mich als Zuhörer zu sehen, wenn ich in der Band spiele. Das heißt, ich versuche nicht auf meine Parts zu achten, sondern ich versuche auf alles andere zu achten, nur nicht so sehr auf mich. Und versuche mich dem eher einzufügen. Ich glaube, das kann auch sehr helfen, weil wenn du zu versteift mit dir selber bist, hörst du gar nicht mehr richtig zu, was die Musik angeht. Und dann verliert man
sich. Wie gesagt, ich meine ja, man soll natürlich auch die Ohren offen haben, aber eben gerade in einer Situation wie, dass der Schlagzeuger mal irgendwie einen Fill macht und das Fill geht nicht ganz auf, aber dass alle irgendwie immer noch reinkommen, das finde ich, das macht Sinn, dann auch so ein bisschen sich auch durchaus mal zu verschließen vor den anderen Musikern und so ein bisschen auch drauf zu achten, okay, kann ich meinen Puls jetzt beibehalten? Kann ich das jetzt auch vielleicht so ein bisschen tragen? Wir Gitarristen sind nicht so oft in dieser Rolle, muss man dazu sagen. Ich glaube, ich habe mal zwei Gigs als Bassist gespielt. Da fällt das viel mehr auf, wenn du nicht irgendwie trägst.
Und
wenn
aber das ist das Problem. Nein, das sehe ich anders. Das Problem ist, in der Band ist jeder für das Timing verantwortlich. Nicht nur der Drummer, nicht nur der Bassist, sondern alle gleich. Alle sind gleich wichtig.
Klar. Ja, aber manchmal...
Es klang jetzt gerade so. Halt, nee, ich finde,
manchmal, egal... Manchmal, was, ja, aber manchmal...
Okay.
Ja, im besten Fall. Aber es ist, wir kennen es doch alle. Manchmal passiert das live, dass halt irgendwie mal was passiert. Und sei es dem Schlagzeuger fällt aus Versehen der Stick aus der letzten Hand oder so. Und dann musst du gewisse Rollen übernehmen und weitertragen. Und da macht es dann auch Sinn, dass du halt auch, ich sag mal, dann gewisse Rollen abgibst und sagst, okay, der Schlagzeuger hat jetzt gerade mal vielleicht auch nur ein, zwei Schläge so ein bisschen daneben gehauen, aber es muss ja dennoch, es darf da nicht wackeln, sondern es muss ja dennoch auch auf eine gewisse Art und Weise weitergehen. So.
Na klar.
Das ist mir aufgefallen, dass das da halt mir sehr hilfreich ist, zum Beispiel auch dann halt in dem Moment zu wissen, wie so ein Schalter, okay, da ist jemand, das Schlagzeug ist jetzt nicht da. Jetzt muss ich mich darauf konzentrieren, dass das Timing von mir aus da ist. So, weil das Schlagzeug ist jetzt gerade weg. Gerade halt, wie gesagt, in diesen Auftritten, wo ich mal als Bassist da war, da habe ich das am meisten gespürt. Wir Gitarristen haben halt einen großen Teppich, der uns Schutz gibt. So, wenn wir mal einen Akkord irgendwie ein bisschen daneben hauen vom Timing oder so, das fällt halt deutlich weniger auf, als wenn ein Schlagzeuger mal irgendeinen Schlag nicht macht oder aus dem Groove rauskommt. Oder wie würdest du das sehen, Michi?
Ich habe vorletztes Wochenende eine der wenigen Proben gehabt, wo ich eigentlich nur Akustikgitarre gespielt habe. Oder bei ein paar Songs habe ich nur Akustikgitarre gespielt und nachher auf der Aufnahme ist mir aufgefallen, ich bin ja eigentlich nur eine bessere Hi-Hat mit dieser Akustikgitarre. Mhm. Ich habe dieses Strumming-Pattern gespielt und ich habe gemerkt, okay, da bin ich wirklich wichtig für diesen Groove von der Band, weil du vor allem die rhythmische Information von dieser Akku wahrnimmst. Und auch mit der E-Gitarre spielen wir 90% der Zeit Rhythmus. Und ich bin auf jeden Fall auch eher im Team von denen, die sagen, es ist genauso wichtig wie jedes andere Instrument. Klar, wenn Bass und Schlagzeug nicht passen, dann ist alles verloren. Ist nicht, also schlimmer, als wenn die Gitarre nicht passt.
Ja, das ist das,
was aber ich meine. Ich höre es auch nicht gern, wenn ich eine Band spielen sehe und dann ist der Gitarrist 10 Meilen vor der Rhythmusgruppe. Das macht mir auch keinen Spaß. Mhm. Ich höre eigentlich nur Bands gern, wo alles passt.
Ja. Da müssen noch nicht das mal Soli da sein.
Es war auch auf die Situation eben bezogen, falls was passiert. Das war die eine Situation, die ich meinte, dass man da voll versucht, sich abzukürzen. Die zweite ist bei Polyrhythmik. Bei Polyrhythmik finde ich, das habe ich für mich die Erfahrung gemacht, zum Beispiel macht es extrem Sinn, auch so ein bisschen die Ohren wieder zuzumachen. Weil das dich auch, weil eine Polyrhythmik ist ja eine Spannung, die dich auf eine gewisse Art und Weise auch rausbringen muss, möchte. Aber Polyrhythmik funktioniert klanglich am besten, wenn alle so tight sind, wie es geht. Und wenn der Schlagzeuger halt anfängt, ich mach mal das einfachste Beispiel, ein Dreier zu spielen. Das ist ja das, was am öftesten vorkommt, dass irgendwie der Schlagzeuger auf einmal so ein 6/8-Groove über einen 4/5-Groove spielt. Und wenn ich da dann halt anfange, zu krass mich auf den Schlagzeuger aus, ein bisschen, und das mich aus meinem 4/5-Groove rausbringt, das kann dann halt auch wieder sehr wischiwaschi werden und eben nicht bewusst sein, was du vorhin ja meintest, Michi, mit, dass das auch wichtig ist, eben zu bewusst zu das zu tun, was man macht.
Nur, glaube ich, habe ich in meinem Leben noch nicht in einer Band mit Polyrhythmik gespielt. Ja, doch, ein einziges Mal. Ich muss mich höllisch konzentrieren. Ja. Aber meine Lösung bei dem Thema ist einfach nur, in Bands zu spielen, wo alle dasselbe machen.
Geil. Ja, weil ich habe das halt in meiner Proc-Metal-Band halt tatsächlich sehr oft, weil unser Schlagzeuger auch sowas gerne macht, das ist klar. Und da hilft mir dann auch wieder Zählen tatsächlich. Also ich sitze auch ganz oft da, um nochmal auf das Thema Zählen kurz zurückzukommen, in der Band-Situation, sitze ich ganz oft da und zähle, um einfach zu wissen, okay, wie ist entweder jetzt mein Puls oder wenn man ganz verrückte Schläge, ganz verrückte Kicks hat, um einfach zu wissen, wo sind die. Das ist etwas, was ich in der Uni auch für mich gelernt habe, weil meine Uni, in der ich war, ist auch eine sehr rhythmisch bezogene Uni. Der Typ, der die Uni damals gegründet hat, hat ganz viele Bücher über Rhythmik geschrieben und so. Mhm. Und wir hatten einfach, das hieß Big Band Ensemble, das war quasi, oder Big Band Training, das war Training für das Zusammenspiel als Big Band. Mhm. Und was wir da einfach noch viel gemacht haben, waren eben, und das ist ein ganz interessanter Groove-Aspekt auch, der mir erst im Spiel mit anderen Instrumenten klar geworden ist, dass Pausen zum Beispiel gleich lang sind. Mhm. Dass zum Beispiel eine punktierte Viertelpause für jeden gleich lang ist. Und das ist zum Beispiel so etwas, da setzen wir uns Gitarristen und auch teilweise finde ich manche Rockmusiker oder die Rockinstrumente viel zu wenig mit auseinander. Ja. Was zum Beispiel jetzt für klassische Instrumente wie Geige oder auch Trompete, solche Sachen, extremst wichtig ist. Und das hat mir noch mal viel die Augen geöffnet, wie geil das klingen kann. Einfach nur mal jetzt vom ästhetischen Standpunkt aus, wie geil das klingen kann, wenn eine punktierte Viertelpause wirklich schön genau jeder gleich lang hat. Oder auch ein anderes Beispiel, wenn jeder gleich lange Achteln spielt.
Oh ja.
Weil das ist auch von Instrument unterschiedlich.
Ja, so. Definitiv. Oder so, Vierteln, ganz schrecklich, wenn die dann zu kurz gespielt werden oder so.
Genau. Genau, solche Sachen. Und das kann so, das, was, so viel ausmachen. Ja,
das ist, was Michi vorhin gesagt hat, ist Mikrotiming. Das ist halt so extrem wichtig. Das kann man gar nicht genug üben. Ne?
Und da ist es dann auch wieder, wo ich sagen würde, das macht Sinn, als Band zu üben. Ja. Weil nämlich als Gitarrist fällt das einem auch manchmal nicht immer auf. Weil das, man muss sich da auch, ich sag mal, den physikalischen Limitierungen des Instrumentes bewusst werden. Und das ist bei anderen Instrumenten irgendwie, wird das mehr gepredigt bei einem Streichinstrument, wie lange hältst du den, wie lange machst du das mit dem Bogen, wie lange hältst du einen Atem beim Blasinstrument. Und wir Gitarristen müssen halt auch einfach wissen, ein Problem, was ich zum Beispiel oft habe, ist, dass dieses scheiß Plektrum mir oft mein Timing versaut, weil wir ja quasi, ich sag mal, zwei Ebenen des Anschlags haben. Wir haben das Plektrum, was die Saite berührt und das Plektrum, was die Saite durchzieht und dann der Ton entsteht. Das heißt, so gefühlt ist mein Ton immer so ein bisschen wenn ich mit dem Grid spiele, hinter dem Grid, weil ich denke, ich schlage ja richtig an, aber eigentlich passiert das ja erstmal, dass das Plektrum die Saite berührt und dann der Ton ein bisschen später kommt. Dass man sich bewusst macht, zum Beispiel auch dort vom Instrument ein bisschen früher zu spielen.
Also da glaube ich aber, oder würde ich jetzt aus eigener Erfahrung sagen, dass es dass dann auch das Üben alleine zu Hause unglaublich viel Sinn macht, weil sich da ganz viele dieser Aspekte von alleine eigentlich erledigen. So. Also
genau.
Ich habe es immer genannt, man muss so den inneren Schlagzeuger entwickeln und habe dann habe diese ganzen Metronomübungen, mit denen ich das gemacht habe, die habe ich jetzt auch in diese Masterclass reingepackt. Aber ich fühle mich schon wie in so einer Talkshow, wo jetzt der Autor sitzt und sein neues Buch vorstellt. Nee, aber für mich hat das hervorragend funktioniert, mein Mikrotiming mit diesen Übungen zu machen, und seitdem hatte ich nie wieder größere Probleme, mit einer Band zu spielen oder auch irgendein Recording zu machen, irgendein Band-Recording. Wohingegen davor, ich weiß noch, es war ganz, ganz furchtbar, bevor wir in Dinkelsbühl diese Timing-Prüfung hatten und ich das noch gar nicht geübt hatte, sollte ich mal auf den Klick einspielen. Und danach hat der Drummer eingespielt auf denselben Klick. Der Drummer war dann im Endeffekt zu spät, der hat sehr, sehr nach hinten gefühlt. Ich hab's irgendwie als alter Rockgitarrist, ich hab's sehr vorne gefühlt. Und dann sind diese zwei Spuren irgendwie zusammengekommen und das war entsetzlich. Und heute ist aber so, ich würde mir auf jeden Fall zutrauen, du gibst mir einfach einen Klick und sagst mir, was ich spielen soll, und ich schick dir die Spur und ich würde... Und wenn der Drummer jetzt nicht ganz woanders spielt, dann bin ich heute an dem Punkt, wo ich dir eine Spur abgeben kann, die dann auch groovt. Und das haben aber nicht viele Bandproben für mich gelöst, sondern einfach Blut, Schweiß und Tränen am Metronom zu Hause.
Ja. Ich glaube, das Spielen mit Bands, um das nochmal zuletzt einzuwerfen, bringt aber gewisse Aspekte erst zum Vorschein. So, dass dir halt gewisse Dinge dann auch erst klar werden, vielleicht, woran man arbeiten soll. So wie du ja gerade gesagt hast,
voll.
Mit dem Schlagzeuger, dann das ist das so.
Du brauchst erstmal ein Problembewusstsein.
Ja. Ich hatte auch zum Beispiel die Erfahrung, ich habe jahrelang in der Metalband gespielt und dann habe ich den großen guten Schritt gemacht, dass ich zu einem Singer-Songwriter gegangen bin, der Popmusik gemacht hat und dann nur mit Popleuten gespielt habe. Und mir da so viel aufgefallen ist, dass ich zum Beispiel, wenn ich Funk gespielt habe, viel zu viel in der rechten Hand gespielt habe. Und der Schlagzeuger
chaka, mal sagen, chaka, 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 chaka,
hör mal, auf, die ganze Zeit die Sechzehntel zu spielen, Justin, bei We Are Family. Spiel mal nur irgendwie die Achteln oder so, oder die Punktierten. Aber ich würde ganz gern weiterleiten zu dem nächsten Punkt, den du nämlich gerade angesprochen hast. Und das können wir auch als ein bisschen Promo-Aktion für deine aufkommende Masterclass verwenden, lieber Michi. ist so ein bisschen, was gibt's denn für Übungen? Was kann man denn zu Hause machen? Für die Gitarristen jetzt da draußen zuhören. Lass uns doch mal sammeln und überlegen, was man eigentlich so für Übungen machen kann, um sein Timing zu verbessern.
Also
weil da sitzen ja bestimmt jetzt viele und denken sich, ja, wie geht
das? Ja, genau, jetzt? Wie? Und der ganze Witz ist, dass ihr Übungen braucht, die euch aus der Komfortzone rausbringen. Und zwar aus der Komfortzone des ganz normalen Klicks, des 1, 2, 2, 3, 4 Klicks. Ich habe da drei Übungen, weil es geht ja drum, den inneren Drummer sozusagen zu kultivieren, dass ihr keinen Klick mehr braucht, um ein beinhartes Timing zu haben. Und der Klick mehr so eine Kontrollinstanz ist. Und ich habe zum Beispiel drei Übungen in diese Masterclass gepackt. Das eine ist ich nenne ihn immer den kaputten Drummer. Also ihr macht euch eine Drumspur in Logic oder so und schneidet dann Pausen rein.
Ja.
Und die Victor Wooten-Übung.
Zwei Takte, drei Takte, vier Takte, genau. Fünf Takte. Und dann schau dir einfach mal, wie lang ihr die Time halten könnt und dann präzise wieder mit dem Drummer einsteigt. Ja. Das ist, die Übung macht noch Spaß.
Ja. So, die macht richtig.
Ja, ist geil.
Die ist richtig geil.
Die anderen
kennen wir von Victor Wooten. Der Victor Wooten hat die ja mal gemacht, daher kenne ich sie zum Beispiel. Und das zeigt auch, um nochmal kurz darauf einzugehen, auch präzise, ob du mehr laid back oder ob du ein bisschen zu weit nach vorne spielst.
Genau,
wenn du daran merkst in den Pausen, ziehst du an oder bist du entspannter, ja.
Genau, das ist ein grandioses Analyse-Tool. Und dann hatte ich noch die sogenannte Rhythmus-Pyramide, die macht überhaupt keinen Spaß, ist aber sehr, sehr geil. Du machst einen Klick auf 30 BPM oder einen ganz, ganz langsamen und spielst und die erste Challenge ist erstmal einen Ton auf einen Klick zu spielen.
Eine ganze Note am besten.
Dang, dang.
Genau.
Das ist schon mal unglaublich schwierig und wenn du das schaffst, dann versuchst du diesen riesigen Raum zwischen den beiden Klicks gleichmäßig mit immer mehr Noten aufzufüllen. Also erstmal dann zwei halbe, dann eine lange Triole, dann Viertelnoten, dann eine Quintole und wir haben es damals in der Uni gemacht bis zu Sechzehntel und dann also du spielst quasi von einer langen Note bis zu Sechzehnteln hoch und wieder runter, das am besten gleichmäßig. Und du brauchst auf jeden Fall aber ein starkes Nervenkork-Kostüm, wenn du diese Übung anfängst. Die treibt dich nämlich in den Wahnsinn. Okay. Ist aber sehr geil, weil das bringt eben deinem Hirn bei, mit ganz wenig rhythmischer Information auszukommen und sich sozusagen selber ein Grid im Kopf zu erschaffen.
Man darf es nur nicht langsamer als 32 BPM, glaube ich, machen.
Warum?
Ich glaube, das ist der Punkt, da gibt es ein Video vom Adam Neely zu, das Punkt, wo dein Gehirn nicht mehr, sag ich mal, antizipieren kann, wann der nächste Schlag kommt.
Ich wusste das gar nicht, ich habe es immer auf 30 gemacht. Ich habe es aber auch schon mal auf 25 ausprobiert, das funktioniert auch. Und ich kenne auch diese legendäre Aufnahme von Victor Wooten, wo er so ein Groove Camp macht.
Geil,
und er hat ein BPM, also ein Schlag in der Minute kommt und er hält einen Vortrag und schnippt einfach präzise auf diesen einen Klick.
Ja, doch.
Also ich glaube, das mit den 32 BPM ist glaube ich, ein Mythos. Ich glaube, das funktioniert auch mit weniger. Und, aber auf jeden Fall, das bringt dich schon mal wahnsinnig aus der Komfortzone, dieses Klick, Klick, Klick raus. Und das dritte, das ist die absolute Königsübung, ist mit einem Outklick zu spielen. Und zwar ein Outklick, das kennen viele Drummer, ist, dass du einen Klick anmachst, aber du fühlst den nicht mehr auf den schweren Zählzeiten, auf 1, 2, 3, 4. Die Jazzer machen es immer so, das kann ich als ersten Schritt empfehlen, du nimmst einen Klick auf die Hälfte von deinem Tempo, genau. Sagen wir mal, du willst auf 120 üben, du machst einen Klick auf 60 und fühlst dann den Klick aber auf 2 und 4. Allein das Umstellen des Zählens von 1, 2, 3, 4 auf 1, 2, 3, 4, wenn du nur den Klick als Information hast, allein das musste ich schon eine Woche üben. So.
Klar.
Allein cool. Diese Intuition zu entwickeln. Und wo wir dann an der Uni als Prüfung hin mussten, ist der Klick auf 2 und 4 und. Also wenn das hier mein Klick ist, dann 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Das hat mich komplett in den Wahnsinn getrieben. Ich glaube, ich bin schwitzend die Zimmerwände hochgelaufen, als ich das üben musste. Aber das war das Effektivste, was ich in meinem Leben geübt habe. Und die, falls es jemand ausprobieren möchte, meine Uni-Challenge war es, also das zeige ich auch in dieser Masterclass, ist eine 3-2-Klave, eine Son-Klave über zwei Takte auf diesen Klick zu spielen. Weil da wird es dann richtig fies, du hast ja bei einer Klave, also bei dem... Der zweite Schlag von diesen ersten drei Schlägen ist ja off. Also der ist nicht auf einer... Und jetzt musst du quasi einen synkopierten oder nicht auf einem Downbeat sich befindlichen Schlag über diesen komplett kontraintuitiven Klick spielen. Und wenn man das mal schafft, das ist ein guter Wegmarker. Also wenn du diese Klave über diesen Klick spielen kannst, dann hast du ein gutes Timing. Also dann, glaube ich, kannst du auch eine präzise Studioaufnahme machen. Mhm. So war es zumindest bei mir.
Mhm. Ja. Ja, nee, es ist, ich sag mal, haben wir vieles damals in Oni auch viel gemacht und gerade das Metronom auf 2/4 oder auf anderen Zählzeiten, das war der Hammer. Es hat mir für den Jazz sehr viel gebracht, weil es doch für den Jazz zu stiffen Rock-Sound, ich klang zu zickig anfangs im Studium, hat mir das so viel smoother gemacht, weil du die Betonungen, weil du alles anders fühlst, das ist unglaublich. Also das auf alle Fälle mal machen. Und es bringt auch wieder, es ist auch dann unglaublich, es ist auch schwer, aber es ist unglaublich, das wieder in einem Umkehrschluss zu machen, dass du dann versuchst, dieses Gefühl beizubehalten, aber wieder auf deinem 1-3-Schlag quasi. Es geht dann aber umso einfacher als natürlich ohne, dass du das vorher geübt hast. So.
Ja.
Ja. Oh, ja. Fabian, hast du noch irgendwelche?
Ja, ich würde zum Beispiel noch weiter zurückgehen und erstmal wirklich üben, wie sich ganze, halbe und Viertel hundertprozentig auf den Klick anfühlen. Nicht zu früh aufhören, zu spät oder wie auch immer, sondern das ist echt nicht einfach. Und das macht hinterher eigentlich den Groove auch aus, finde ich. Weil nimm doch mal eine Rhythmusgitarre auf oder spiel mal nur Viertel über einen Drumbeat. Und dann lass die Viertel mal wie eine Achtel klingen und dann lass die Viertel mal wirklich wie eine Viertel klingen. Und dann hörst du dir das gegen das Schlagzeug an. Und dann wirst du oft denken, krass, jetzt groovt's auf einmal. Und das ist so eine minimalistische Kleinigkeit. Das versuche ich mit so vielen Schülern gerade. Ich habe auch so ein paar Bassschüler. Und ganz besonders da achte ich drauf, wie lange hält er die Viertel. Er spielt diesen Groove und er merkt selber, okay, das klingt irgendwie scheiße. Obwohl, es sind ja nur Viertel. Ja, woran liegt's? Einfach, weil die Viertel viel zu schnell weg sind. Oder solche Dinge halt. Ne? Mhm. Das finde ich wichtig. Das macht eine Menge.
Ja, in dem Zusammenhang, da fällt mir auch noch eine ganz alte Übung ein, die ich, also ich glaube, meine allererste Metronomenübung, die ich je gemacht habe, nur aus Spaß damals, ist einfach einen Klick verschwinden zu lassen mit einem Stift. Also du machst dir ein Metronom an und haust einfach mit einem Klick, mit einem Stift auf die Tischplatte und schaust mal, wie viele Takte du schaffst, den Klick komplett verschwinden zu lassen, dass du den nicht mehr hörst.
Geil, ja.
Das sind ja auch oft spaßige Übungen, hä?
Nee, ich wollte gerade den Justin fragen, was er noch für coole Ideen hat. Oder
16. Triolen spielen und halt je schneller, desto fällt keinem auf, dass du kein Timing hast. Nein, okay. Ich meine, was mir viel gebracht hat in der Uni, war halt auch viel diese Body-Percussion-Sachen. Also da hatten wir auch viele Klassen, wo wir mit so Bongos und so auch viel gespielt haben und halt versucht haben, zum Beispiel Rhythmen zu klatschen, die gegenläufig zu unserem Puls, den wir im Fuß machen zum Beispiel sind. Das war, wir wurden immer böse angeguckt, wenn wir nicht mit unseren Füßen die Fiddeln mitlaufen quasi, weil das, dieser Gegensatz, den muss man spüren können. Man braucht diesen inneren Anker, dass du irgendwas hast, was den Puls weiterführt, woran du dich auch dann immer wieder orientieren kannst. Das ist erstmal schwierig am Anfang, aber es bringt sehr, sehr viel. Und einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sich andere Betonungen anhören, wie sich gewisse rhythmische Bewegungen anfühlen und solche Sachen. Das hat mir damals sehr, sehr viel gebracht. Was wir auch viel gemacht haben, waren akustisches, ich sag mal, entweder klatschen oder auch ganz viel halt, ich sag mal, tackern von Achtelübungen oder 16. Übungen. Das heißt, wir haben ein Blatt bekommen mit 16. drauf, mit Pausen, mit Achteln und so weiter. Und die mussten wir halt dann tacken. So, also tacker, also quasi wie so dieses Indische.
Ja.
Das war zum einen fürs Blattspielen ganz interessant, so, weil du halt natürlich vorher gucken musst, okay, was kommt gleich für eine Note? Du kannst nicht Note für Note schauen, was ich da jetzt mache, sondern du musst schon vorher quasi scannen, aha, gleich kommt eine Triole und so, und sich so ein bisschen auch timingmäßig darauf einstellen, dass du gleich eine Triole, sag ich mal, sagen oder spielen musst, solche Sachen. Das war schon cool an der Uni, an der ich war, an der FMW, weil das Interessante war auch da eine kurze Anekdote. Ich habe in dem Jahr 2012 ganz viele Aufnahmeprüfungen für Jazzgitarre gemacht und bin bis auf in der letzten in Frankfurt dann auch überall durchgeflogen. Aber du hast in der Aufnahmeprüfung auch überall ganz oft rhythmische, Prüfungen. Und die bestehen ganz oft daraus aus einem Hördiktat, dass du quasi einen Rhythmus bekommst und das musst du dann aufschreiben und notieren. Aber in der FMW, an der ich war, war halt die Rhythmusprüfung, dass du einen Rhythmus klatschen und auch singen musst und irgendwie zeigen musst und bewegen musst. Und das fand ich schon damals sehr interessant, weil ich mir dachte, ja, das ist, weiß nicht, mehr so das, wo ich mir vorstellen kann, dass das viel bringt, als perfekt zu hören, wie ein Rhythmus jetzt zum Beispiel gerade war. Und so ganz viele Rhythmusdiktate zu machen. Hast du sowas gemacht mal, Michi? Rhythmusdiktate? Explizit?
Erinnere mich nicht dran. Das musste ich einmal machen. Ich bin, also ich bin ein furchtbarer Blattspieler im Gegensatz zu euch. Und da
ich musste das mal als
Zwischenprüfung machen und da war die Regel: Bei jedem Fehler kriegst du 0,3 schlechter in der Note und bei jedem Rausfliegen und neu anfangen eine ganze Note schlechter. Ich glaube, ich wäre wahrscheinlich bei einer Note 9 oder so rausgekommen. Also ich glaube, der Unterschied ist: Ich bin nur relativ fit in diesem rhythmischen Feeling, aber habe von Blattspielen und präzise Rhythmen vom Blatt klatschen oder spielen gar keine Ahnung. Da brauchst du aber Gott sei Dank für mein tägliches Schaffen auch nicht.
Ja, es ist wieder genau, was wir vorhin besprochen haben, bevor wir die Aufnahme hier gestartet haben.
Es ist natürlich wirklich völlig individuell. Ich glaube, in deinem Style, du brauchst es einfach auch. Mhm. Und das ist ein wahnsinnig hilfreiches Tool, das auch mit Zählen und so weiter und auf dem Blatt visualisieren zu können. Bei den Sachen, die ich mache, brauche ich es nicht. Also da muss jeder auch nach seinen Bedürfnissen
üben. Absolut. Mhm.
Ja, da hatten wir auch schon mal mit Jan Zerfeld auch schon mal drüber gesprochen. Der kommt dann ja noch mehr aus der Richtung, in der ich drin bin mit Panzerballett. Da macht er den ganzen Tag lang nur Quintolen und den ganzen Kram.
Ja, diese Prüfung, bei der ich durchgefallen bin, von der ich gerade erzählt habe, die habe ich bei Jan Zerfeld übrigens abgelegt. Das war meine Semesterprüfung. Das war mir sehr, sehr peinlich.
Ach stimmt, in der Popakademie.
Genau.
Klar, da ist ja der Jan.
Genau.
Ja, tatsächlich, stimmt.
Nee, aber ich glaube, was man da hört, weil wir haben jetzt so viele Übungen besprochen und ich glaube, der eigentliche Punkt ist, dass nur weil man Metronom anmacht, ist es noch lange nicht Timing üben. Also einfach nur zum Metronom spielen kann ein guter Anfang sein, aber wirklich Timing zu üben heißt in irgendeiner Form, das erstmal zu analysieren, aufzunehmen und dann sich Übungen zu suchen, die einen aus dieser Komfortzone mit diesem intuitiven Klick irgendwie rausbringen.
Ich glaube, das Komfortzone ist ein guter Punkt, weil auch wenn du mit dem Klick spielst, bist du irgendwann in der Komfortzone und achtest halt auch irgendwann vielleicht nicht mehr auf den Klick. Du kriegst ihn irgendwann vielleicht auch nicht mehr mit, so, weißt du? Gerade wenn du was Technisches übst, dann bist du irgendwann so sehr auf das Technische fokussiert,
dass
du
den schnell, Klick
gar nicht mehr richtig mitbekommst. Auch wenn man es langsam macht, aber du bist halt dann so, der Fingersatz, aha, da macht es sehr viel Sinn, den Klick auch nochmal auf was anderes zu setzen, damit du auch dort wieder deinen Fokus drauf bekommst.
Genau.
Ja, und dich eben aus dieser Komfortzone
rausholst. Und gerade zum Beispiel, und gerade zum Beispiel, wenn man auch was technisch Anspruchsvolles geübt hat und man will mal dann den Fokus von der Fingertechnik wegkriegen zu, okay, kann ich es auch zum Grooven bringen, dann kann man echt einen Schritt machen, okay, technisch habe ich es jetzt auf einen ganz normalen Klick geübt und jetzt schaue ich mal, dass es auch wirklich groovt, also mache ich jetzt mal meinen Outklick.
Ja.
So.
Ja.
Genau. Und schau mal, weil dann shiftet der Fokus weg von deinem Fingersatz, sondern zu, oh, ich muss aber drauf bleiben, wo kommt der Klick und das bringt dann das Ganze auch zum Grooven.
Absolut.
Oder auch einfach mal zu üben, bei gewissen Linien andere Artikulation reinzusetzen, andere Betonung reinzusetzen, dich da auch nochmal anders auf Dinge zu fokussieren und eben nochmal neue Aspekte von der Linie oder von dem Lick auch kennenzulernen.
Ja.
Ganz egal, ob man das jetzt wirklich bei der Aufnahme oder bei dem Gig so spielt, aber ich finde, die Möglichkeit zu haben, dort zu variieren, tut das eigentliche Spiel, so wie es gedacht ist, auch nochmal so viel, ich sag mal, von der Qualität durchaus verbessern, weil du dir halt bewusster bist, was du machst. Und das ist auch wieder das, was Michi am Anfang sehr schön gesagt hat, dass das mit Groove und mit Feeling spielen, das bewusste Spielen von etwas ist und nicht einfach irgendwie drauf los rumzueiern auch so ein bisschen.
Stimmt, voll. Und da müssen wir auch nochmal explizit festhalten, das Metronom raubt euch nicht euer Feeling. Ganz im Gegenteil. Es gibt euch die Grundlage, euch feelingtechnisch erstmal wirklich austoben zu können.
Kontrolle einfach.
So wie alles. Musiktheorie auch und solche Geschichten. Es raubt euch auch nicht das Feeling und so. Es kastriert euch auch nicht und raubt euch auch nicht die Eier. So ist es nicht.
Im Gegenteil. So, ganz im Gegenteil. Also meine Riffs sind meine Rhythmusgitarre ist viel heavier und schwerer geworden. Ab dem Zeitpunkt, wo ich nicht mehr immer vorm Klick gespielt habe. Weil es gibt ja nichts Schlimmeres bei so einem richtig schweren Heavy-Riff, wenn du einfach das vor der Time spielst. Klar, bei so energetischem Rock ist es cool, wenn du ein bisschen vorn dran bist. Aber auf jeden Fall, meine Rock-Riffs haben super gut, also super viel profitiert von Klickübungen.
Und das ist eigentlich alles, was es ausmacht. Ein geiles Riff. Wenn da die Rhythmik nicht stimmt, dann kann das Riff von der Harmonie noch so geil sein, aber wenn es scheiße rhythmisch gespielt ist, dann klingt es scheiße.
So ist es.
Deswegen ist es auch nicht einfach. Deswegen ist es auch nicht einfach, diese AC/DC-Sachen gut zu spielen.
Wie oft du musst nur 32. Sweeps rüberhauen, dann geht das auch. Machst du den irgendwie, dann geht das auch.
Ja.
Genau.
Fabian, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, du wolltest noch gerade was sagen. Das passt gut. Dann würde ich nämlich abschließend, weil wir jetzt gleich schon die Stundenmarke erreicht haben. Oh Gott, die Folgen hier gehen wie im Flug mit Michi. Das ist ein ganz interessantes Teil. Lass mich mal zusammenfassen. Was würde ich denn sagen? Weil es gibt natürlich auch Leute, die vielleicht jetzt sagen, okay, ich habe jetzt hier mit Metronom geübt, ich würde auch ganz gerne mal was mitspielen. Gibt's da was, wo du sagst, ey, wenn du die Band mitspielst, wenn du das mitspielst, dann hilft dir das für eine grundlegende Timing-Sache oder für ein Verständnis auch. Was würdest du da sagen, Michi? Was gibt's da? Hättest du für Beispiele parat, wenn dir jetzt zum Beispiel jemand fragt, ey, was gibt's denn für Songs, die ich mal covern könnte, um mein Timing mal so ein bisschen auf oder Bands, die ich mir anschauen könnte, um mein Timing auf Vordermann zu bringen? Wer ist denn geil im Timing?
Oh Gott, wer ist geil im Timing? Irgendwie, also alle Gitarristen, die groß sind, sind eigentlich geil im Timing. Es gibt, glaube ich, keinen berühmten Gitarristen oder Gitarristin, die ein richtig mieses Timing hat. Ich würde alles nehmen. Was ich aber empfehlen würde, ist, klar, man kann die Klassiker nehmen, irgendwelche Funk-Sachen von Nile Rodgers oder so, klar. Also, aber was ich auch empfehlen würde, nehmt euch ganz einfache Songs, nehmt euch irgendwie Pop-Songs, Top 40, was immer euch taugt, und dann spielt doch einfach mal mit der Akustik-Gitarre ein bisschen Lagerfeuer-Gitarre dazu und nehmt euch auf. Oh, und schaut mal, wie tight ist eigentlich euer Lagerfeuerspiel so. Also ihr könnt, ich würde da wirklich, übt einfach einfache Sachen, die euch gefallen, macht keine komplexen technischen Sachen, übt, was euch taugt, und schaut per Aufnahme, wie gut ihr dazu groovt.
Ja, gutes Stichwort. Cool. Das Aufnehmen finde ich sehr wichtig. Wenn du dich einfach aufnimmst, wenn du spielst und hinterher hörst, sagen wir, du willst irgendeinen Song spielen und wenn du noch nicht genau weißt, nimmst irgendwas, zum Beispiel AC/DC. So, und dann spielst du einfach mal mit und dann hörst du dir das hinterher an. Nicht mit dem Backing, sondern mit der Originalaufnahme. Und dann hörst du das hinterher an und denkst vielleicht, okay, so geil war das jetzt doch nicht. Ne? Was der Angus da gespielt hat. Nein, Spaß.
Fabian, hast du was, wo du sagen würdest, ey, das hat mir damals viel geholfen beim Raushören oder beim Mitspielen, Timing-technisch, gibt's da was?
Ich würde mehr auf Drummer achten, ehrlich gesagt. Einfach mehr aufs Schlagzeug fokussieren, auf die Kleinigkeiten. Was macht die Hi-Hat da, was macht die Bassdrum? Und versuch, jedes einzelne Element mal da nur mitzuspielen. Hörst dir einen Song an und hörst, okay, das spielt die Bassdrum, also das ist mein Puls und das ist die Bassdrum. Und versuchst einfach, die Bassdrum mal mitzuspielen. Das kann nicht schlecht sein, ne?
Sehr guter Tipp.
Das ist wirklich gut. Das habe ich auch in gewissen Popbands schon erlebt. Und das ist auch das Schöne, dadurch, dass du, ich sag mal, in Popmusik ja viel als Gitarrist auch viel Platz lassen musst für Keyboards, für Gesang, für Bass und so weiter und so fort, spielst du ja auch oft weniger, sag ich mal, als in jetzt Rockmusik. Was aber nicht heißt, dass es nicht komplexer ist, aber dieses weniger zum Beispiel, wenn das dann halt irgendwie nur so eine kleine Achtelfigur ist, die mal ganz genau auf die Hi-Hat draufzusetzen, mal auch zu achten, wie betont die Hi-Hat und das versuchen mit der Gitarre auch mitzumachen und solche Sachen. Das kann auch nochmal vom Gefühl so viel weiterbringen. Und da finde ich auch das interessant, was der Michi gesagt hat, auch zu Pop- und Top-40-Musik, da auch mal drauf zu achten, was die Gitarristen da spielen, weil die spielen oft weniger, aber dadurch, dass die mehr Platz haben zwischen jetzt einzelnen Noten, ist es timingtechnisch auch deutlich schwieriger manchmal. Ja. Weil, wie ich es am Anfang gesagt habe, wir neigen auch dazu, eben alle Pausen mit der Wichshand, sag ich mal, die 16. dazwischen reinzufüllen. So. Und eigentlich, letztens habe ich was transkribiert für eine Freundin von mir, nämlich auch so ein Lit Chick Song, Party, wie heißt das? September von Earth and Fire, genau.
Geil.
Und da ist mir auch aufgefallen, wie wenig eigentlich die Gitarre macht. Hätte ich jetzt nur die Akkorde gesehen und nur den Song gehört, dann hätte ich auch tschakka, tschakka, tschakka an der rechten Hand und irgendwie mal die Akkorde als Kicks gemacht. Aber die Gitarre spielt da ganz wenig. Aber das so genagelt hinzubekommen, finde ich sehr schwer zum Beispiel.
Das ist unser ganz Gutes. Genau, unser Übungsstück damals, das mussten wir auch nochmal, ich glaube, auf ein paar unterschiedliche Klicks spielen. Also der absolute Klassiker ist halt die Gitarrenfigur von Sex Machine von James Brown.
Ja.
Also wenn man die geil spielen kann und es klingt auch aufgenommen geil, dann ist man geil.
Dann ist man eine Sex Machine.
So ist es nämlich. So
also Fabian, wenn du wissen willst, wie es bei den Frauen läuft, einfach
Sex Machine spielen
kannst. So ist es.
Ja. Geil. Nee, ich wollte gerade noch irgendwas sagen. Ich gab's jetzt nur wieder. Mein Gehirn funktioniert heute nicht so wirklich. Ah, nee, genau. Was ich nämlich noch sagen wollte, ist, was ich manchmal an, ich sag mal jetzt von der Pädagogik an Uni oder so nicht verstehe, ist, warum zum Beispiel Schlagzeug jetzt kein Zweitinstrument für Gitarristen sind. So. In jeder Uni ist ein Zweitinstrument für Gitarristen Klavier. Mit der Begründung, man würde dann Harmonien besser, ich sag mal, verstehen und sehen. Wobei wir Gitarristen ja ganz anders denken und wir verstehen ja auf unsere eigene Art und Weise unsere Harmonien.
Total.
Visuell.
Ja. Das habe ich nie verstanden. Das habe ich nie verstanden. Ja, bin ich warum? bin ich ganz bei dir und ich hätte so gerne Schlagzeug gespielt als zweites Fach. Dito.
Habt ihr schon mal Schlagzeug gespielt? Generell könnt ihr ein bisschen oder?
Ja. Also ich sag mal, meine Schlagzeugerfahrung
ist echt schwer. War, ne? Das meint man gar nicht.
Ich habe im Proberaum gehockt, habe mir YouTube-Videos angeschaut, weil ich bin ein riesiger Swing-Schlagzeug-Fan irgendwie. Und ich mache das ganz gerne, weil das geht auch ganz gut. Hi-Hat 2, 4, ting auf der Right, irgendwie mal so ein Snare-Schlag rein. So, und dann war das so, dass in dem Video kam dann, ja, und jetzt spielt man die Bassdrum in Viertel mit dazu. Und ich klopp die Bassdrum durch und hau da drauf und denk mir, irgendwie klingt das nicht nach Jazz. Bis mir mal auch jemand gesagt hat, Justin, man kann eine Bassdrum auch soft spielen. Man muss Warte, ich hab die Double Bass da durchgehauen. Irgendwie klingt das
geil.
Nicht
geil, geil, geil. Ich kann euch einen super Phil Rudd machen. Also ein AC/DC-Beat, den kriege ich super hin, aber ich habe keinerlei Repertoire an Phils und Techniken,
wie es irgendwie. So ein Basic Beat kriege ich auch noch hin, das war's, aber kein Übergang. Ja. Die Übergänge sind so schlecht.
Ich habe aber tatsächlich oft, wenn ich zum Gitarrespielen im Proberaum gegangen bin, habe ich mir einfach oft eine geile Nummer auf die PA gemacht und sorry, lieber Julian, aber ich habe mich an dein Schlagzeug gesetzt und habe dann einfach dazu geprügelt. Und das ist oftmals so für eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde ist dann total die Zeit verflogen, weil es mega Spaß macht. Also klar, das war dann kein komplexes Schlagzeugspiel, aber einfach mal die Snare auf die 2 und 4 zu zimmern, das ist einfach geil.
Das ist geil, ne? Ja, das ist geil. Ich würde auch ganz, also ich hätte es auch echt gern gelernt. Ich glaube, wenn ich mal mehr Zeit hätte und so, dann, ich glaube, ich würde mir auch nochmal Schlagzeugunterricht holen. Das ist so das Instrument, was ich am liebsten als nächstes am meisten spielen möchte, weil, mich würde es dann aber auch interessieren, okay, kann das jetzt nach, das ist mal eine ganz interessante Frage, kann das jetzt nach 16 Jahren Gitarre spielen, könnte das noch mein Timing auch verbessern?
100 Pro,
so, das ist natürlich dann auch eine interessante Frage, ja. Inwiefern würde das sich jetzt noch auswirken auf ein schon 16 Jahre gereiftes Spiel? So? Oder wie beim Fabian seine 50 Jahre oder was der schon drauf hat.
70 Jahre. Grad 80 jetzt.
Nein. Geil. Ganz großartige Challenge für Timing und für Polyrhythmik. Und ich und der Michi, wir haben das schon mal gemacht vor 2 Jahren. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Ja, über Instagram. Okay. AC/DC... was ist es? Ist es das Back in Black, glaube ich?
TNT mit Oi. Oh Gott, genau, das ist aber auch mehr so eine Übung für die Unabhängigkeit von deinen Gehirnhälften. Da hatten alle Drummer, die das gemacht hatten, hatten überhaupt kein Problem damit, weil die gewohnt sind, mit beiden Händen was Unterschiedliches zu machen. Ich glaube, die Pianisten haben auch kein Problem damit. Aber gleich, also ich glaube, wir haben das jetzt gar nicht gesagt. Es geht darum, das Riff von TNT zu spielen und gleichzeitig dieses charakteristische Oi auf die 2 und 4 zu setzen. Das ist eine unglaubliche Unabhängigkeits-Challenge für die beiden Hirnhälften oder was auch immer das macht.
Ist mega cool, geil. Ja. Also es ist die ersten 3-4 Schläge denkst du noch, es geht doch bei dem Riff so. Und dann kommst du auf das, wo sich das so ein bisschen versetzt und dann denkst du dir... Oi?
Kommt oi? So ein Fragezeichen. Kommst du dann immer an den Punkt, da machst du das Oi dann immer mit diesem Riff mit Oi. Oi, Oi. Oi, Oi. Ja,
genau.
Oi.
Genau. Das ist echt eine super Übung. Ja,
das ist eine gute Challenge.
Fabian, kannst du steigt mal gleich ausprobieren?
Ich probiere das auf jeden Fall gleich aus. Das ist geil.
Das ist echt mega geil. Ja, cool. Groove, Timing. Sehr schön. Ich würde sagen, dann ist jetzt auch mal Timing to say goodbye-ming.
Wow.
Ja. Nein. Ihr Leute, dann würde ich sagen, bedanken wir uns vielmals an den lieben Herrn Wagner, dass er wieder bei dieser Folge mit dabei war.
Es war mir eine große Freude. Es fühlt sich ja langsam schon wie so ein Stammtisch an, jetzt wo ich die dritte Folge schaue, schon dabei war. Ja,
die vierte kommt noch. Auf jeden Fall.
Ja, sehr, sehr, sehr gerne, Leute.
Der Martin ist noch eine Folge voraus. Aber genau, ansonsten haben wir bis jetzt mit dir die meisten Folgen aufgenommen, genau, neben dem Martin. 3.
Es geht runter wie Öl.
Ja, haben wir ja. Ganz schön. So, ja, dann danke nochmal an unsere Zuhörer da draußen und natürlich ganz vielen herzlichen Dank an unsere Patreonis, die uns ganz, ganz viele Metronome schenken, dadurch, dass sie uns monatlich Geld geben. Und ja, ich würde sagen, in diesem Sinne verabschieden wir uns. Viel Spaß beim Timing üben. Jetzt habt ihr ja ein bisschen was, was ihr üben könnt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und zum Abschluss noch einmal die Klappe, Michi.
Alle daneben.
Alles klar. Macht's gut.
Ciao.
Ciao.